Ich beginne mit einer Frage an euch. Ob ihr sie beantwortet, bin ich gespannt. Oder andersrum, ich fange an mit einem Wort des Apostels Paulus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt die Frage. Gibt es in unserer Kirche Tabuthemen? Gibt es in unseren Gemeinden Tabuthemen? Gibt es in eurer Gemeinde Tabuthemen? Du schüttelst den Kopf. Gibt es Tabuthemen bei uns? Ich lasse euch Zeit. Es gibt Tabuthemen, natürlich. Und wenn es keine gäbe, oder andersrum, sonst würdet ihr ja nicht schweigen. Über Tabuthemen spricht man nicht. Ich werde auch ab und zu in Seniorenkreise eingeladen. Und mich treibt seit einigen Jahren ein Thema um. Menschen am Ende des Weges. Wie geht es Ihnen? Wie geht es mir? Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, meine Zeit läuft langsam, aber sicher ab? Wir haben früher in Predigten oft genug die Frage gestellt: Hast du Glaubensgewissheit? Bist du erlöst? Hast du schon mal Zweifel gehabt? Zweifelst du an bestimmten Dingen? Und gerade in Seniorenkreisen spreche ich dieses Thema an. Und in manchen spricht man ganz zaghaft darüber. Und in manchen, da schütteln sie den Kopf, sagen: Ich? Noch nie. Ich habe noch nie in meinem Leben Zweifel gehabt an dem, was in der Bibel steht, an dem, was verkündigt wird, an dem, was Gott zu mir sagt. Es gibt in der evangelischen Kirche ab und zu eine predigende Kirche, die nennt sich Thomasmesse. Und als Untertitel steht dann dabei: Für Menschen, die zweifeln, und andere gute Christen. Thomas war so einer. Thomas war nicht der ungläubige Thomas, wie wir ihn manchmal vielleicht hinstellen. Er war der zweifelnde Thomas. Er wollte glauben und konnte nicht. Wie ihr wisst, war ich in einem Beruf tätig, wo es um Marketing und Vertrieb ging und wo man Menschen überzeugen musste. Wenn da welche waren, die gesagt haben: Brauche ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht. Der gleichgültige Mensch, es gibt auch den gleichgültigen, lauen Christen. Aber wenn einer gesagt hat: Hört sich gut an, aber ich glaube in keinem Fall, dass das stimmt, was Sie mir erzählen, der war mir bedeutend lieber. Dem konnte ich Beweise bringen, dem konnte ich Belege bringen und konnte ihm sagen: Hier, die haben das genauso erfahren, sagt er, ist okay. Und einer, das war das Tollste, das habe ich nie vergessen, er hat gesagt: Sie brauchen mir keine Beweise bringen. Sie sind für mich glaubhaft. Das war das tollste Kompliment, was ich im Beruf kriegen konnte. So, jetzt könnte das sein, dass hier auch Menschen sind, die in ihrem Innersten manchmal sagen: Ist das alles so, woran ich glaube? Und dass diese Predigt für diesen Menschen etwas ist. Eine Thomas-Predigt. Und ihr habt schon vom Eingangslied gemerkt: Weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. Wissen wir unseren Weg? Und deswegen ist die Predigt überschrieben mit Ungewissheit leben. Und die Gedanken, die wir uns machen wollen, die gehen um einen Text, den ich euch nachher nenne. Das Jahr ist noch nicht alt. Spürt ihr auch manchmal, wie die Zeit verrinnt? Und je älter ihr werdet, umso schneller rast die Zeit? Sommerferien waren früher unendlich lang. Man hat das Ende überhaupt nicht gesehen. Und für uns heute 6 Wochen, was ist das? Nichts, nichts. Was ist ein Jahr für mich in meinem Alter? Ein Klacks, ein Wind, ein Hauch. Hört ihr auch noch die Böller von Silvester? Seht ihr noch das Feuerwerk am Himmel? Und mir ging es so, ich denke, schon wieder ein Jahr rum. War es nicht erst gestern, als es begann? Auf dem Tisch liegt ein altes Foto. Längst verstorbene Vorfahren schauen hoffnungsvoll und lebenslustig in die Kamera. Ahnte der Großvater hier schon, dass es sein letztes Jahr sein würde? In solchen Momenten beschleicht mich die Frage, was wird denn sein mit mir in 2 Jahren oder in 10, wenn ich da noch lebe? Werde ich noch einigermaßen gesund sein? Werden meine Lieben noch leben und ich selbst? Das Neue ist nicht nur Verheißung. Es lässt uns auch erschrecken. So viele offene Fragen. Die Zukunft gleicht einem Brunnen ohne sichtbaren Grund. So viele Ungewissheiten, große und kleine. Werde ich die ersehnte Arbeitsstelle bekommen? Werde ich Erfolg haben in meinem Beruf? Wird die Operation gelingen? Wird meine Ehe dem Druck der Zeit standhalten? Die Zukunft mag offen sein oder unabänderlich oder beides zugleich. Ungewiss ist sie allemal. Wie soll ich mich verhalten angesichts einer ungewissen Zukunft? Was tun in den wenigen Jahren, die mir gegeben sind? Mich verzehren in Sorge und Angst? Darauf losleben ohne Netz und doppelten Boden? Mich in die Arbeit stürzen und die Zweifel ersticken? Das sind wahrhafte Thomas-Fragen. Sie haben denkende, glaubende, zweifelnde Menschen zu allen Zeiten bewegt. Ich lese jetzt mit euch einen Abschnitt aus dem Buch des Predigers Salomo. Kohelet, wie er im Hebräischen heißt. Kohelet war eine Art alttestamentlicher Thomas. Als Versammlungsleiter scharte er seine Gruppe von Schülern um sich und diskutierte mit ihnen schwierige Fragen, Fragen des Lebens. Hören wir Prediger 11, die ersten 6 Verse. Und ich lese nach einer Übersetzung, die mein alttestamentlicher Professor so übersetzt hat. Aber ihr dürft es gern vergleichen. Er hat so übersetzt, Prediger 11, die Verse 1 bis 6. Schick dein Brot übers Wasser, denn nach vielen Tagen kannst du es wiederfinden. Gib Anteil 7 anderen oder auch 8, denn du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommt. Wenn die Wolken prall gefüllt sind, entleeren sie Regen auf das Land. Wenn ein Baum fällt nach Süden oder Norden, wohin der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, sät nicht. Und wer auf die Wolken schaut, erntet nicht. So wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und die Gebeine im Bauch der Schwangeren sich bilden, so kannst auch du das Werk Gottes nicht erkennen, der das alles tut. Am Morgen sähe deine Saat. Und bis zum Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gelingt, ob dieses oder jenes oder ob beides gleich gut gerät. Soweit der Text. Und wir gehen jetzt an dem Text entlang. Du weißt nicht, welchen Weg der Wind nimmt oder das Ungewisse und das Unabänderliche. Was wird die Zukunft bringen? Kohelets Antwort ist von bestürzender Nüchternheit. Sie lautet: Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was kommt. Eindrückliche Bilder aus dem Bereich der Natur und des menschlichen Lebens illustrieren das. Du weißt nicht, welchen Weg der Wind nimmt. Du weißt nicht, wie das Kind im Bauch der Mutter heranwächst. Du weißt nicht, ob der gesäte Same aufgeht und dein Tun gelingt. Natürlich, wir können Katastrophenschutz betreiben und die Geheimdienste auf Terroristenjagd schicken. Wie das ausgeht, haben wir in der letzten Vergangenheit bemerkt. Und doch trifft uns der Anschlag wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wir wissen, dass sich unser Klima verändert. Und doch kommt die Überschwemmung überraschend und reißt die Menschen mit in den Tod. Wir können die Entwicklung des ungeborenen Kindes diagnostisch verfolgen. Aber die kleinste Komplikation genügt, um das ungeborene Leben zu gefährden. Und wer wollte zu prophezeien wagen, welchen Weg das Geborene einmal nehmen wird? Immer bleibt ein Rest von Ungewissheit. Ein Rest? Besser sollte ich sagen, unser Wissen ist eine kleine Insel in einem Meer von Unwissenheit. Aber nicht nur die Ungewissheit macht uns Angst. Hinzu kommt die Unabänderlichkeit der Zukunft. Es gibt Ereignisse, die können wir nicht beeinflussen. Die regenschwere Wolke entlädt sich über dem Land und der entwurzelte Baum bleibt liegen, wohin er gefallen ist. Eine minimale Verschiebung der Erdkruste und niemand kann das Beben der Erde aufhalten. Eine heimtückische Krankheit und keine Medizin kann ihre Ausbreitung stoppen. Ein böses Wort zieht seine Kreise und niemand kann es zurücknehmen. Ist nicht unser ganzes Leben eine fortgesetzte Anhäufung irreversibler Entscheidungen? Immer mehr gefallene Bäume, die liegen bleiben, wohin sie gefallen sind. Unser Wissen um die Zukunft ist doppelt begrenzt. Wir wissen nicht, was kommt. Und was kommt, entzieht sich unserer Verfügungsgewalt. Es ist schwer, diese Grenzen auszuhalten, denn sie stellen unseren Stolz auf eine harte Probe. Wir wollen gern die Macher unseres Schicksals sein. Und doch sind wir nur hilflos Getriebene. Darum entwickeln wir immer neue Strategien, um unserer Unsicherheit Herr zu werden. Die eine flüchtet sich in aufgeregte Aktivität. Der andere reagiert mit stiller Resignation. Der dritte versteckt seine Unsicherheit hinter der Maske des Zynikers. Die vierte versucht, die Ungewissheit mit Planungen und Programmen auszutreiben. Aber auf dem Grund all dieser Strategien lauert die Angst. Schick dein Brot übers Wasser oder das Loslassen und das Wunder des Gelingens. Aber wie können wir denn leben im Angesicht einer ungewissen Zukunft? Der Weisheitslehrer gibt uns zwei Ratschläge, die wir nacheinander ein wenig genauer bedenken wollen. Der eine lautet: Tu etwas, wage etwas, schick dein Brot übers Wasser, denn nach vielen Tagen kannst du es wiederfinden. Vielleicht ist das ein Bild für das Geben von Almosen, wie die jüdische Auslegung meint. Vielleicht auch eine bildhafte Aufforderung, Seehandel zu treiben. In eine ähnliche Richtung geht das folgende Wort: Gib Anteil, in Klammer, an deinem Kapital. 7 anderen oder 8, denn du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommt. Also tu etwas, sorge vor, es könnte sich auszahlen. Es gibt also sehr wohl ein vernünftiges Handeln angesichts der ungewissen Zukunft. Aber das Handeln klammert die Ungewissheit nicht aus, sondern sie rechnet mit ihr. Das Argument hat eine überraschende Pointe. Die Ungewissheit hat auch etwas Gutes. Gerade weil du die Zukunft nicht kennst, investiere in sie. Halte deine Gaben nicht ängstlich fest, sondern verschwende sie. Vielleicht kommt etwas davon zurück. Wären wir nicht zur Tatenlosigkeit verdammt, wenn wir die Zukunft sicher vorherwissen könnten? Würde ich heute noch hier stehen, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe? Weil das Handeln mit der Ungewissheit rechnet, bleibt es immer ein Wagnis. Wer neue Wege gehen will, muss alte loslassen, muss alte Wege verlassen. Es gibt kein Handeln ohne Loslassen. Wer sein Brot übers Wasser schickt, der muss es aus der Hand geben. Wer anderen Anteil gibt an seinem Kapital, der muss es weggeben. Ist es nicht das, was uns so schwer fällt? Das Loslassen? Der Verzicht auf Kontrolle? Wir würden in unserer Perfektionsgesellschaft gern alles bis zum Ende durchplanen. Wir wünschen uns absolute Sicherheit. Aber es gibt kein Handeln ohne Loslassen. Es gibt kein Leben ohne Spielräume. Sicher planen lässt sich nur der Tod. Du kannst einen Brief zweimal schreiben. Du kannst ihn zweimal zerreißen und zweimal neu schreiben, aber einmal schickst du ihn ab und überlässt ihn den Augen der Leserin. Du kannst an einer Arbeit herumfeilen, aber einmal wirst du sie abschließen müssen und dem Urteil eines anderen überlassen müssen. Du kannst alles für dein Kind tun, ihm die besten Schulen und die kreativsten Lehrer suchen, aber einmal wirst du es seinen eigenen Weg gehen lassen müssen. Ja, manchmal ist es erst das Loslassen, das auf wundersame Weise zum Ziel führt. Die meisten von uns kennen die Erfahrung. Wenn wir angestrengt nach einem vergessenen Namen suchen, lässt uns unser Gedächtnis im Stich. Aber kaum lassen wir unseren gedankenfreien Lauf, da fällt uns der Name ein. Mitten in der Nacht. Wir zwingen ihn nicht herbei. Er fällt uns ein. Ist das nicht ein schöner Ausdruck? Der New Yorker Schriftsteller Paul Auster erzählt folgende Geschichte. Jahrelang hatte ein Mann nach einem ganz bestimmten Buch gesucht. In Buchhandlungen, in Antiquariaten, bei Freunden. Vergeblich. Irgendwann gibt er die Suche resigniert auf. Eines Tages aber kommt er die Treppe aus der U-Bahn herauf. Und da steht eine junge Frau und in ihrer Hand eben jenes lang gesuchte Buch. Der Mann von Haus aus eher schüchtern fasst sich ein Herz und spricht die Frau an. Genau dieses Buch habe ich jahrelang gesucht. Wie gut, sagt die Frau. Gerade in diesem Moment habe ich es ausgelesen. Ich schenke es Ihnen. Manchmal kann das Wunder erst geschehen, wenn wir unsere angestrengte Suche aufgeben. Aber damit das Wunder geschehen kann, damit wir das Wunder sehen, bedarf es der Suche. Wer auf den Wind achtet, sät nicht. Oder überwinden und der Charme des Scheiterns. Kohelets zweiter Ratschlag führt den ersten noch einen Schritt weiter. Er lautet, lass dich nicht lähmen durch den Blick auf die Umstände. Die Beispiele nimmt er aus der Landwirtschaft. Wer auf den Wind achtet, sät nicht. Und wer auf die Wolken schaut, erntet nicht. Gemeint ist nicht, dass man Gefahren missachten soll. Kein Bauer würde das tun. Gemeint ist, starre nicht ängstlich auf die Umstände, sondern wage zu handeln. Wörtlich übersetzt heißt es, der Windbeobachter sät nicht und der Wolkenschauer erntet nicht. Gemeint ist also derjenige, dem die ängstliche Beachtung der Umstände fast zur zweiten Natur geworden ist. Es gibt immer einen Grund, auf Wind und Wolken zu starren. Ich kann diese Aufgabe nicht übernehmen, weil es andere besser können. Man kann ja nichts tun gegen den Klimawandel. Der ist zu jung, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu schwach, ich bin mir zu schade. Ich bin, ich bin, ich bin. Merken wir, dass wir damit uns und andere lähmen? Der Weisheitslehrer rät uns, schau nicht auf den Wind und starre nicht auf die Wolken. Probiere etwas, auch wenn es schief geht. Tu das, was du schon lange tun wolltest. Wage Neues, aber versuche nicht krampfhaft Fehler zu vermeiden. Es gibt eine Weise, alles richtig zu machen, die uns lähmt und die uns erstickt. Wer Neues wagt, muss auch mit dem Scheitern rechnen. Wagt etwas, seid nicht verliebt ins eigene Gelingen, sondern lernt den Charme des Scheiterns. Es gibt ein Scheitern, das wunderbar ist, und eine Korrektheit, die zu Tode langweilt. Kohelet sagt es nüchtern, doch nicht ohne eine Spur von Heiterkeit. Nutze deine Zeit, tu, was immer du auch tun kannst, aber rechne nicht damit, dass alles gelingt. Wenn eins von zwei Vorhaben gelingt, gut. Wenn beide gelingen, fast schon ein Wunder. Denn seien wir ehrlich, unvollkommen und unvollendet ist alles, was wir tun. Buchstäblich alles. Der das alles tut, oder? Der Grund des Lebens und das Ende der Angst. Jemand mag fragen, wo bitteschön bleibt denn Gott in alledem? Wo bleibt denn hier die vertikale Dimension? Ja, antworte ich mit Kohelet, die kenne ich auch. Aber ich rede davon nur mit größter Vorsicht. Ich habe gelernt, den großen Worten über Gott zu misstrauen. Ich habe zum Beispiel den Engeln befohlen über dir, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Oder im 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich zerbreche mir nicht den Kopf Gottes, denn mein eigener ist viel zu klein. Ich weiß wohl, Gott ist's, der das alles tut. Er ist der unsagbare Grund, aus dem alles kommt. Und der Abgrund, in den alles stürzt. Aber seine Wege kennen wir nicht. Seine Gedanken sind unsagbar höher als unsere. Wir verfügen nicht über die Zukunft und wir verfügen nicht über Gott. Wir wissen nur, dass in ihm alles aufgehoben ist. Und mit diesem Wissen und mit dieser Ungewissheit müssen wir leben. Aber wird denn diese Ungewissheit durch Jesus Christus nicht beendet? Wird der Schleier über die Zukunft hier nicht weggezogen? Ich warne vor einfachen Antworten. Der Grund, der alles wirkt, bleibt ein Geheimnis. Gottes Wege bleiben unergründlich. Die Ungewissheit wird uns nicht genommen und mit ihr nicht die Verpflichtung, auf Wagnis hinzuhandeln. Kennt ihr noch die Aussage von vor ein paar Jahren, Wagnis des Glaubens? Aber etwas ist wirklich neu geworden in Jesus Christus. Der unsichtbare Grund hat ein menschliches Antlitz bekommen. Das lautlose Wirken des Schöpfers hat eine Stimme bekommen. Der ferne Gott im Himmel hat die Erde berührt. Das Rätsel unserer Existenz, die sorgenvollen Fragen nach der Zukunft, werden nicht beantwortet, aber sie werden in ein neues Licht gerückt, ins Licht des kommenden Reiches Gottes. In einem der schönsten Worte des Neuen Testaments sagt Jesus: Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Jesus sagt das nicht, damit wir das Handeln einstellen und die Hände in den Schoß legen, sondern er sagt es als ein Wort gegen unsere Angst. Gegen die beständige Entleerung der Gegenwart, durch die Sorge um die Zukunft, gegen die verzweifelte Anstrengung, unser Leben durch Planung und Vorsorge zu sichern. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Man halte doch nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt. Dein Vater weiß doch, was dir fehlt. Und nun geh hin und tu, was du tun musst, um des Reiches Gottes willen. Schick dein Brot übers Wasser. Vielleicht wird am anderen Ufer ein Hungriger stehen und sich sättigen, ganz ohne dein Wissen. Manchmal spüre ich förmlich, wie die Zeit verrinnt. Dann frage ich mich, was wird sein mit mir in 2 Jahren oder in 10? Die erste Reaktion ist meist ein Erschrecken, ein Gefühl, das sich nur schwer beschreiben lässt. Und das zweite ist eine merkwürdige Art von Getröstetsein. Eine tiefe Gelassenheit, die mir sagt, ja, es wird sein, wie es sein wird. Es kommt, wie es kommen muss. Und es wird gut sein. Weil der Grund der Welt ein menschliches Antlitz hat und ein liebendes Herz. Das Rätsel meiner Zukunft bleibt ungelöst. Aber die Sorgen kommen zur Ruhe. Die Angst kann weichen, weil Gottes Liebe mich berührt. Ich schließe mit einem Gedicht der deutsch-jüdischen Lyrikerin Mascha Kaleko. Sie hat gelebt von 1912 bis 1978. Sie hat die meisten ihrer Angehörigen im KZ verloren. Und sie hat dieses Gedicht geschrieben im Angesicht großer Sorgen. Und es spricht vom Weichen der Angst. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Für die paar Jahre wird wohl alles noch reichen. Das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. Sage nicht mein, es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit. Es ist wahr, was sie sagen, was kommen muss, kommt. Geh dem Leid nicht entgegen. Und ist es da, sieh still ihm ins Gesicht. Es ist vergänglich wie Glück. Erwarte nichts und behüte besorgt dein Geheimnis. Auch der Bruder verrät, geht es um dich oder ihn. Den eigenen Schatten nimm zum Weggefährten. Fege deine Stube wohl und tausche den Gruß mit dem Nachbarn. Flicke heiter den Zaun und auch die Glocke am Tor. Die Wunde in dir halte wach, unter dem Dach im Einstweilen. Zerreiße deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder. Sie sind lang schon verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Amen. Amen.